für die Kurzpredigt heute möchte ich mich mit den sieben Sendschreiben befassen, die in der Offenbarung stehen, und hauptsächlich mit dem siebten Sendschreiben. Und wir wissen ja, diese sieben Sendschreiben sind eine, so wie wir es verstehen, historische Abfolge von Zeitaltern in der Kirche Gottes. Entsprechend den Zeichen der Zeit, die wir heute sehen, und den Einstellungen in der Gesellschaft von heute, glauben wir, dass dieses Zeitalter heute, in dem wir leben, das Zeitalter von Laodicea ist. Sowohl in der Welt als auch natürlich dann in der Kirche. Und so gilt die Warnung, die wir und die Lektion von Laodicea, die wir in dieser Offenbarung hier sehen, ganz besonders für uns heute. Wir lesen also zuerst das Sendschreiben an die Gemeinde in Laodicea, Offenbarung 3, und wir lesen Verse 14 bis 22. Offenbarung 3, Vers 14 beginnen wir. Hier heißt es: Und dem Engel der Gemeinde Laodicea schreibe: Das sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Ursprung der Schöpfung Gottes. Ich weiß deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest. So aber, weil du lau bist und weder kalt noch warm, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Denn du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss und bedarf nichts. Und weißt nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und bloß. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geglüht ist, damit du reich werdest, und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde, und Augensalbe, um deine Augen zu salben, damit du sehest. Welche ich lieb habe, die strafe und züchtige ich. So sei nun fleißig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Nachtmahl mit ihm einnehmen und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mit meinem Vater sitze auf seinem Thron. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Nun wissen wir, aufgrund einer Warnung für das Zeitalter von Sardes und einer Verheißung für Philadelphia, dass diese drei Zeitalter, Sardes, Philadelphia und Laodicea, gemeinsam bis zuletzt vertreten sein werden, bis zur Rückkehr Christi. Und keiner will natürlich für sich selbst glauben, geistlich tot zu sein wie Sardes. Und auch Gottes Beurteilung für Laodicea ist nicht gerade schmeichelhaft. So wollen wir also die meisten aufrichtigen Christen der Kirche Gottes heute, wir wollen gerne glauben, dass wir selbst ein Überbleibsel von Philadelphia sind. Und wir hoffen, an den Ort der Sicherheit zu gelangen. So wollen wir uns heute die Frage stellen: Bin ich ein Philadelphia-Christ? Bin ich ein Philadelphia-Christ? Wir befinden uns im Zeitalter von Laodicea und wir sollen aber und wollen eine Einstellung von Philadelphia haben. Schauen wir also zunächst an, wie sich die Einstellung von Laodicea auswirkt. Wir haben gerade in Offenbarung 3 und Vers 17 gelesen, dass jemand mit dieser Einstellung sagt: Ich bin reich und habe Überfluss und bedarf nichts. Aber eigentlich würde das ja kaum jemand sagen. Wir wissen, Laodicea war damals an einer Handelsroute und die Bewohner waren dadurch durch diesen Handel sehr wohlhabend. Aber wenn wir heute einen wohlhabenden Menschen fragen, würde meistens keiner von ihnen sagen: Ich bin reich und bedarf nichts. Denn meistens möchten die Reichen einfach noch reicher werden. Die sagen nie, es ist genug. Gott kritisiert allerdings ja auch vielmehr die geistliche Haltung. Aber auch da würde ich nicht unbedingt erwarten, dass irgendein bekehrter Christ wirklich sagen würde: Ich bin reich und habe Überfluss, ich brauche nichts mehr. Es ist also im Wesentlichen eine Einstellung, die den Betroffenen selbst nicht wirklich bewusst ist, die also mit einer Selbsttäuschung einhergeht. Wie Gott auch im Rest von Vers 17 bestätigt: Und weißt nicht, dass du eigentlich, also in Wahrheit, elend und erbärmlich bist, arm, blind und bloß. Wie wirkt sich also die Einstellung: Ich bin reich, ich habe Überfluss, bedarf nichts, geistlich aus? Wenn wir es mit der Einstellung der Gesellschaft in den letzten Tagen vergleichen, von der es in 2. Timotheus 3, Vers 2 heißt, die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldgierig, prahlerisch und hochmütig, dann kann man sich das in geistlicher Hinsicht so vorstellen, dass wir glauben, bereits alles zu kennen, alles zu verstehen und somit unzugänglich werden für Belehrung, für Zurechtweisung und für geistliches Wachstum. Es folgt eine unbewusste, selbstgefällige Haltung, in der wir uns in unseren Erwählungen so sicher fühlen, dass wir glauben, bereits alles zu haben, was zum Heil notwendig ist. Aber gerade darin besteht die Gefahr, dass wir in unserem Überwindungskampf dann nachlassen, gleichgültig werden, uns auf den Errungenschaften der Vergangenheit ausruhen und geistlich abkühlen und uns gerade noch so warm halten, geistlich, dass wir uns damit behaglich fühlen. In der Regel wähnen wir uns ja als Philadelphia-Christen. Laodicea, das sind die anderen. Da kenne ich einige, die sich so verhalten würden. Die sind nicht so gute Christen wie ich. Das ist so die Einstellung. Es ist dann gänzlich und ähnlich wie im Gleichnis vom Pharisäer und dem Zöllner, in Lukas 18, Verse 10 bis 14, wo sich der Pharisäer in seinen guten Eigenschaften rühmt und ebenfalls nicht erkennt, woran es ihm eigentlich mangelt. Es fehlt in diesem Fall die ehrliche Selbstprüfung, die geistliche Einsicht. In Adam Clarks Kommentar zu Offenbarung 3, Vers 17 lesen wir in Bezug auf den Gedanken, reich zu sein. Ich zitiere aus Adam Clarks Kommentar, da heißt es: Du glaubst also, dass du dich in einem sicheren Zustand befindest, dass du des endgültigen Heils vollkommen sicher bist, weil du gut angefangen hast und das richtige Fundament gelegt hast. Es war diese höchst trügerische Überzeugung, die ihrem geistlichen Fleiß den Nerv raubte. Sie ruhten sich aus auf dem, was sie bereits erhalten hatten. Diese Eigenschaft der geistlichen Selbstgefälligkeit könnte man als Selbstgerechtigkeit, als übermäßiges geistiges Selbstvertrauen oder eben als geistliche Selbstzufriedenheit, einfach als Mangel an Verständnis beschreiben, wo wir geistlich gesehen wirklich stehen. Wenn Gott sagt, wir sind eigentlich geistlich arm. Selbstgefälligkeit lässt sich definieren als ein Gefühl der selbstgefälligen oder unkritischen Zufriedenheit mit sich selbst oder mit seinen Leistungen. Selbstzufriedenheit und Selbstbeweihräucherung. Ein Gefühl der stillen Freude oder Sicherheit mit der eigenen bestehenden Situation, oft mit fehlendem Bewusstsein einer möglichen Gefahr oder eines Mangels. Wir können also erkennen, dass die Gefahr einer Einstellung von Laodicea gerade dann besteht, wenn man im Glauben stark angefangen hat und bereits einiges im Leben überwunden hat. Insofern kann Laodicea auch im Leben eines jeden Christen auf eine Phase folgen, in der wir gerade sehr eifrig im Sinne des Zeitalters von Philadelphia waren oder sind. Was hat es also mit uns zu tun? Noch einmal, niemand plant, geistlich selbstgefällig zu werden. Man muss also sagen, wir müssen planen, es nicht zu werden. Wir müssen planen, das Gegenteil zu tun und eifrig zu bleiben. Wie gesagt, niemand sagt oder denkt bewusst, ich habe keine Sünde oder danke Gott, dass ich nicht wie diese anderen Menschen bin. Das ist keine bewusste Haltung. Wir hören diese Dinge nicht von Geschwistern und wohl auch in keiner der Kirchen Gottes auf diese Weise gesagt. Und doch verstehen wir, dass das genau die Haltung ist, die am Ende des Zeitalters in der gesamten Gesellschaft vorherrscht. Es gibt eine Einstellung, die dahinter steckt. Die Realität ist, dass wir von dieser Einstellung in der Gesellschaft auch betroffen sind und betroffen sein werden. Und wenn wir glauben, dass wir von dieser Zeit nicht betroffen sein können, wenn wir denken, dass alles für uns in Ordnung ist, dann ist es gerade diese gefährliche Haltung. Sie ist nämlich trügerisch und weicht der kritischen Selbstprüfung aus, wenn wir glauben, bereits alles zu haben. Diese selbstgenügsame Einstellung kann sich auch darin äußern, dass wir uns mit unserer Gerechtigkeit fälschlicherweise mit der Welt und nicht mit Christus vergleichen. Herr Westen hat vor ein paar Jahren eine Predigt gegeben und ein Diagramm gezeigt, wo er gezeigt hat, wie die Gerechtigkeit der Welt immer weiter abnimmt. Sie geht immer weiter bergab. Und ebenso, dass auch die Gerechtigkeit in der Kirche auch mit der Zeit abnehmen kann, bloß eben einige Etagen drüber, proportionaler aber zu der Welt. Wenn wir uns also mit der Welt vergleichen, sehen wir geistlich oft großartig aus. Aber wir verfehlen natürlich das Ziel, wenn wir das tun, denn wir müssen uns ja mit Jesus Christus, uns mit seiner Gerechtigkeit vergleichen, nicht mit der Moral dieser Welt. Wenn wir uns also selbst für so gerecht, für so unseres Heils sicher ansehen, finden wir uns leicht in einer Situation, in der wir glauben, andere richten zu können, deren Fehler wir ja klar vor Augen sehen. Während wir uns aber selbst so verblenden, dass wir den Balken im eigenen Auge nicht mehr erkennen. Sprüche 26 und Vers 12 hat dafür eine klare Ermahnung. Lesen wir Sprüche, Kapitel 26 und Vers 12. Dann heißt es, Sprüche 26 und Vers 12, siehst du einen Mann, der sich selbst weise dünkt, so kannst du für einen Toren mehr Hoffnung haben als für ihn. Wie können wir als Philadelphia-Christen sein oder so bleiben in einer Welt, die die Einstellung von Laodicea widerspiegelt und fördert? Der erste Schritt ist, in Demut zu wachsen und Gott regelmäßig unsere Sünden zu bekennen. Wenn wir meinen, wir haben keine Sünde, verführen wir uns selbst. Das sagt Johannes, 1. Johannes 1 und Vers 8. Und gerade in der Zeit vor dem Passa sind wir ja aufgerufen, uns selbst zu prüfen, und zwar ehrlich zu prüfen, wo wir stehen. wo wir wachsen, wo wir überwinden müssen. Obwohl wir den Apostel Paulus als glaubensstarken Menschen wahrnehmen, der am Ende auch zuversichtlich sagen konnte, dass er seinen Lauf vollendet hatte, wusste er doch zeitlebens, dass er Sünde in sich trägt, die er überwinden und ihm vergeben werden musste, was in Römer Kapitel 7 sehr deutlich gemacht wird. Wir müssen ebenso also erkennen und zugeben, wo wir noch versagen, wo wir uns demütigen müssen, um in einer laodizäischen Welt eine Philadelphia-Einstellung zu haben oder einzunehmen. Wir müssen unsere völlige eigene Unzulänglichkeit verstehen. Der zweite Punkt ist, Gott zu bitten, uns aufzurichten und sich unserer zu erbarmen. Sich zu demütigen bedeutet einfach zu erkennen, dass wir nicht besser sind als die Menschen um uns herum. Ohne Gottes Berufung wären wir weiterhin in Unkenntnis und Verführung. Gott hat uns nicht berufen, weil wir bereits von klein auf so gläubig waren und er musste uns einfach berufen. Nein, er hat uns berufen, weil er in uns das Potenzial sieht, uns so weit zurückzunehmen, dass er in uns wirken kann. Jakobus 4, Vers 6 und 7 heißt er dazu. Lesen wir Jakobus 4 und Vers 6 bis 7. Jakobus 4 und Vers 6, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen gibt er Gnade. Unterwerft euch nun Gott. Punkt 3 ist dann, dass wir zuerst nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit trachten und uns ganz dem Werk Gottes widmen, zu dem wir ja auch berufen wurden. Das ist der wesentliche Auftrag, den Christus seiner Kirche gegeben hat, und jegliche Selbstgefälligkeit, jegliche Selbstgerechtigkeit, übermäßiges geistliches Selbstvertrauen in uns muss durch ein echtes Feuer in unserem Leben für das Reich Gottes und für sein Werk auf Erden ersetzt werden, damit wir diesen Auftrag erfüllen können. Lesen wir zuletzt 1. Korinther 10 und Verse 12 bis 13. 1. Korinther Kapitel 10, und dort heißt es in Vers 12 und 13, 1. Korinther Kapitel 10 und Vers 12, darum wer meint, er stehe, soll zusehen, dass er nicht falle. Bisher hat euch nur menschliche Versuchen getroffen, aber Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern er macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Die Versuchung zu geistlicher Selbstgefälligkeit und Trägheit wird noch zunehmen. Dem Satan ist nichts lieber, als dass wir den Sinn für unsere Berufung aus den Augen verlieren, dass wir uns reich genug wähnen, sodass wir nichts mehr überwinden brauchen. Gott warnt uns im Voraus, dass wir damit elend und erbärmlich sind, arm, blind und bloß. Wir haben also gesehen, wie wir diese Haltung bekämpfen können, indem wir uns demütigen und Gott bitten, uns aufzurichten, indem er uns hilft, uns so zu sehen, wie er uns sieht, in einem geistlich unvollkommenen Zustand, aber mit dem Potenzial, dass er in uns und durch uns ein großes Werk vollbringen kann. Und dazu brauchten wir diese Einstellung von Philadelphia. Eine Einstellung brüderlicher Liebe, Dienstbereitschaft für Gott und für die Geschwister und für das Werk.